Ja, moin zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wer bin ich? Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Rudi. Mein voller Name ist Rudolf Opoku. Und ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war, wie du gerade gesagt hast, glaube ich, schon dreimal hier. Einmal auf jeden Fall während Covid. Da war das alles nur über Audio. Und dann danach nochmal. Und heute ist, glaube ich, tatsächlich das vierte Mal. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin Pastor der Via-Kirche. Wir sind eine junge Gemeindegründung, uns gibt es seit ungefähr 1,5 Jahren. Wir haben im September 2022 mit der Gründung gestartet und wir treffen uns in Barmbek. Und dort bin ich Pastor. Und ich bin ein Freund von Alex und freue mich, hier zu sein, über die Einladung, euch wieder an dem Wort zu dienen. Und wir wollen, wie wir gerade schon gesehen haben hier in der Präsentation, heute über das Thema Glauben sprechen, über das Wesen, über die Basis, über das Ziel des Glaubens. Und bevor wir das tun, möchte ich einmal beten. Gott, du bist ein Gott, der redet, der sein Wort öffnet und zu uns spricht. Und ich bitte dich, dass du das heute tust, dass du uns neu zeigst, was es bedeutet zu glauben, dir zu vertrauen, worauf der Glaube abzielt und dass wir allein im Glauben letzten Endes bei dir zur Ruhe kommen, Gnade finden, Anerkennung finden. Ich bete, schenk uns das, dass wir das heute wahrnehmen und erkennen und neu und verändert hier rausgehen. Ich bete, lass die Worte meines Mundes und das Sinn, das Reflektieren aller unserer Herzen dir gefallen. Du, unser Herr und Erlöser. Amen. Amen. Florence Chadwick war eine Langstreckenschwimmerin und sie hatte 1952 ein Ziel. Sie hatte das Ziel, die 34-Kilometer-Strecke von dem Ort Santa Catalina an der Küste von Kalifornien zu hinterlegen. 34 Kilometer bis zu dem Ort Palos Verdes. Also 34 Kilometer von Santa Catalina bis Palos Verdes hatte sie das Ziel, diese Strecke zu schwimmen, als erste Frau. An dem Tag, als sie sich aufmachte, um dieses Ziel zu erreichen, war das Wasser nicht nur eiskalt, sondern es war auch nebelig. Aber sie machte sich auf und schwamm trotzdem weiter. Sie schwamm Kilometer um Kilometer und kam immer voran, immer weiter voran. Und plötzlich aber gingen die Kräfte aus. Sie wollte aufgeben und einfach wieder zurück. Ja, aber ihr Trainer, der hinter ihr her schwamm auf dem Boot, ermutigte sie, weiter zu schwimmen, weiter sich auf den Weg zu machen, um das Ziel zu erreichen. Also schwamm sie weiter, Kilometer um Kilometer. Aber letzten Endes konnte sie gar nichts mehr tun, denn ihre Kräfte waren völlig ausgeschöpft. Sie wurde bewusstlos und musste letzten Endes vor dem Ertrinken gerettet werden. Das Tragische ist, sie war nur eine halbe Meile vor ihrem Ziel. Nur eine halbe Meile vor ihrem Ziel musste sie aufgeben und konnte nicht mehr. Ja, sehr traurig. Sie hätte es fast geschafft. Als sie gefragt wurde damals, was passiert ist, woran es gelegen hat, sagte sie Folgendes. Sie sagte, alles, was sie sehen konnte, war der Nebel. Alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Und unser Autor heute, den Text, den wir heute lesen, den wir heute uns anschauen wollen, aus Hebräer 1, 11, 1 bis Ende und dann Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, dort geht es eben darum, dass dort Gläubige sind, die ebenso herausgefordert sind in ihrem Glauben. Der Autor des Hebräerbriefes, der diese Worte schreibt, der schreibt Gläubigen, die in dem Glauben versucht sind, die ebenso umgeben sind von einem Nebel. Ein Nebel voller Sorgen, ein Leben voller Ängste. Und in ihrem Fall, den Christen im ersten Jahrhundert, ein Nebel voller Existenzängste. Sie wurden für ihren Glauben verfolgt und drohten umzukehren, beziehungsweise den Glauben aufzugeben, zu versinken. Und der Schreiber schreibt ihnen und will ihnen sagen, gebt euren Glauben nicht auf. Der Autor ist sich bewusst, dass der Weg des Glaubens, den wir alle gehen, häufig ein Weg ist, der nicht so einfach ist. Dass der Glaube eine lange Strecke ist, bis zum Ziel. Was ist das Ziel? Die Auferstehung von den Toten. Die Vereinigung mit Jesus. Bei ihm zu sein. Endlich Frieden zu haben. Wir haben es gerade gehört von der verstorbenen Schwester. Ja, das ist das Ziel, bei ihm zu sein und dann von den Toten aufzuerstehen in dieser neuen, heilen Welt. Und der Autor dieser Worte aus dem Hebräerbrief Kapitel 1 bis 39 und Kapitel 12, 1 bis 2, ist sich bewusst, dass dieser Weg des Glaubens häufig eine lange Strecke ist. Und er möchte seine Hörer, seine Leser damals und heute ermutigen, am Glauben festzuhalten, weiterzumachen. Folgendes sagt er in Kapitel 10, einige Verse vor Hebräer 11. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also er sagt den Gläubigen, den er schreibt, haltet am Glauben fest. Und unsere Verse, die wir nicht alle lesen können, weil es sehr lang ist, da geht es darum, was der Glaube ist, was dieser Glaube, dieser geduldige Glaube ist. Was ist das Wesen vom Glauben? Was ist die Basis des Glaubens? Was ist das Ziel des Glaubens? Darum soll es heute gehen. Und wir möchten diese Predigt heute durchgehen durch drei Punkte. Wir wollen uns erstens anschauen, was Glaube ist. Zweitens, was der Glaube allein begründet. Ja, was dahinter steckt, dazu kommen wir gleich. Und drittens, was der Glaube letzten Endes tut. Kommen wir zum ersten Punkt, was der Glaube ist. Hebräer 11 ist wahrscheinlich die einzige Stelle in der Bibel, die uns so etwas wie eine Definition oder eine allgemeine Beschreibung über den Glauben gibt. Ja, die Bibel spricht viel über den Glauben. Hebräer 11 ist wahrscheinlich die einzige Stelle, wo es nah an eine Erklärung dessen oder eine Definition dessen kommt, was Glaube ist. Und folgendes steht in Hebräer 11, Vers 1. Und ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Dort heißt es, was ist also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Was ist eigentlich Glaube? Wie funktioniert Glaube? Haben wir mal darüber nachgedacht. Es gibt so ein bestimmtes falsches Verständnis, ein Missverständnis über den Glauben, könnte man sagen. Der Glaube als etwas Naives, Blödes, Dummes, Rückständiges versteht. Ja, in unserem heutigen Zeitalter des Wissens, der Wissenschaft. Ja, Glaube wird als etwas Naives betrachtet. Zum Beispiel sehen wir das bei dem Atheisten Richard Dawkins, der Folgendes sagt. Glaube bedeutet, an etwas zu glauben ohne Beweise. Glaube ist Glaube ohne Beweise. Oder ein anderer Atheist, Sam Harris, der sagt, es ist an der Zeit, dass wir zugeben, dass der Glaube nichts anderes ist, als die Lizenz, die sich religiöse Menschen gegenseitig geben, um weiter zu glauben, wenn die Vernunft versagt. Also Glauben ist Glauben ohne Gründe, ohne Basis. Glauben ist letzten Endes blinder Glaube. Ja? Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Aber es ist nicht nur so, dass Nicht-Christen, nichtgläubige Menschen sowas sagen, sondern tatsächlich ist es manchmal so, ich habe es zumindest mal gehört oder höre es manchmal, dass auch gläubige Menschen Christen Ähnliches sagen. Sowas wie, ja, wir müssen halt glauben. Oder der Glauben ist nicht Wissen, deshalb heißt Glauben ja auch Glauben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal selber gesagt habt oder gehört habt. Ja, aber auch in so einer Aussage wird irgendwie unbewusst zum Ausdruck gebracht, ja, Glauben hat ja eigentlich keine Basis, keine Grundlage. Glaube ist einfach woran wir aus Sturheit festhalten, ohne Basis. Aber ist das das, was die Bibel sagt? Ist das Glaube? Ich würde sagen, nein. Und der Text macht eben deutlich, dass Glaube etwas anderes ist. Wir haben es gerade schon gelesen und in dieser Übersetzung hier wird deutlich, was ist Glaube? Glaube ist Vertrauen. Besser gesagt, Glaube ist begründetes Vertrauen. Glaube ist begründetes Vertrauen. Ja, wenn ihr in eure Bibeln schaut, in Hebräer 11, Vers 1, dann seht ihr, dass da unterschiedliche Wörter verwendet werden für diesen ersten Vers, weil es ist ein schwieriges Wort im Griechischen. Ja, die Elberfelder übersetzt zum Beispiel mit, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Oder Luther und die Schlachter ist eine feste Zuversicht auf dessen, was man hofft. Die NEU, die neue evangelistische Übersetzung. Der Glaube ist eine Grundlage unserer Hoffnung. Und dann gibt es noch die englischen, ja, da ist der Glaube eine Realität, eine Substanz, eine Versicherung, eine Gewissheit unserer Hoffnung. Ja, ist ein schwieriges Wort, aber alles im Allen, wenn man das zusammenfassen wird, worum es im Kern geht, dann will deutlich gemacht werden, Glaube ist eine begründete Realität. Glaube ist letzten Endes eine Haltung der Zuversicht. Glaube ist begründetes Vertrauen. Glaube ist nicht einfach nur ein bloßes, naives Annehmen der Dinge, von Dingen, für die wir keine Basis haben. Glaube ist begründetes Vertrauen. Es ist wie, wenn wir zum Banker gehen und Geld brauchen, Kredit aufnehmen. Wenn wir zum Banker gehen und Kredit brauchen, dann muss der Banker uns glauben. Er muss uns vertrauen. Aber er tut das nicht irgendwie. Ja, wir müssen ihm Belege geben, wir müssen ihm Sicherheiten geben, wir müssen ihm Gründe geben. Und wenn wir ihm diese liefern können, dann vertraut er uns. Und so ist es auch mit Glauben. Glauben ist begründetes Vertrauen. Und das sehen wir auch in dem Hebräerbrief, in Kapitel 11, an mehreren Stellen. Und ich greife mein Beispiel aus, nämlich das Beispiel von Abraham, ja, den wir gerade schon in der Schriftlesung aus Römer 4 gesehen haben. Über Abraham lesen wir Folgendes. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar, obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und in einem gewissen Sinne erhielt er ihn auch von den Toten zurück. Also Abraham wagt den Schritt und ist bereit, seinen Sohn zu opfern, ihn für Gott zu opfern. Warum tut er das? Weil er Gott glaubt, weil er ihm vertraut, weil er diesem Gott vertraut, mit dem er in Beziehung steht, mit dem er im Bund steht. Und er tut das nicht einfach irgendwie, sondern Abraham hat gute Gründe. Er hat nicht nur gute Gründe, weil Gott ihm Versprechungen gegeben hat, haben wir in Römer 4 gelesen, doch hier feste Zusagen, sondern er kennt diesen Gott auch. Er kennt Gott in seinem Wesen, in seinem Charakter. Dieser Gott hält, was er verspricht. Und dieser Gott ist allmächtig. So allmächtig, dass er sogar, was steht da? Abraham, sein Sohn Isaak, wenn er ihn umbringen würde, wieder von den Toten auferwecken könnte. Also Glauben hat Gründe und das sehen wir auch bei Abraham. Und wenn wir weitersehen würden im Kapitel, ja, das ist ein langes Kapitel, dann würden wir es an Stelle für Stelle sehen. Glaube ist begründeter Glaube. Ja, und das gilt allgemein, das galt damals und das gilt heute für uns. Glaube heißt für uns auch. Glaube heißt, wir haben Gründe, begründete Glauben. Wir sind begründetes Vertrauen. Was für Gründe haben wir denn? Wir haben zum einen subjektive Gründe. Ja, man könnte sagen persönliche Gründe. Intime Gründe. Und wer von uns an Jesus glaubt, der Jesus nachfolgt, der kennt das. Ja, wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht, wo wir nicht leugnen können, dass er existiert und bei uns ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann das definitiv sagen. Ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich weiß, dass das Gott war, dass da Gott seine Hand im Spiel hatte. Und das können wir manchmal schwer anderen Leuten erklären, aber wir wissen, dass das so ist. Ja, es ist etwas Persönliches. Und wir alle haben, oder viele von uns haben ein Zeugnis, wie wir zum Glauben gekommen sind oder Dinge, die Gott gelegt haben. Und so sehen wir Glauben und auch da haben wir gute Gründe, weil wir in Beziehung mit diesem Gott stehen und ihn kennen. Also subjektive Gründe. Aber Glaube ist nicht nur etwas Subjektives, was man leicht kritisieren kann. Glaube hat auch objektive Gründe. Glauben hat auch objektive Gründe, faktische Gründe. Ja, der Glaube lässt sich belegen. Für den Glauben lässt sich argumentieren. Ja, also Glaube ist nicht nur etwas, was wir irgendwie, wo wir es einfach nur fühlen oder so, sondern hat faktische Gründe. Ja, wir sehen das zum Beispiel in dem Wort, was hier benutzt wird für das Wort Glauben. In meiner Übersetzung hier in ein neues Leben wird ja gesagt, der Glaube ist ein Vertrauen darauf, auf das, was wir hoffen. Und dann heißt es, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und das Wort, was hier für Überzeugung benutzt wird, das griechische Wort elenchio, ist ein juristisches Wort. Es ist ein Wort, das aus dem Gerichtswesen kommt. Ja, und es meint so viel wie das überführt werden, so übersetzen auch andere, das überführt werden, das überzeugt werden durch Gründe, durch Argumente, durch Belege, eben wie vor Gericht. Ja, der Glaube ist begründet, der Glaube hat faktische Belege, Argumente. Was sind das? Was für Gründe gibt es für den Glauben? Ja, ich nenne mal nur kurz drei. Es gibt viele, aber ich nenne mal drei. Das eine ist der Hauptgrund für uns im Glauben. Die Auferstehung Jesus von den Toten. Habt ihr euch mal damit beschäftigt? Super spannend. Es gibt historische Gründe, nachvollziehbare, belastbare Gründe, wirklich zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Gründe, die manch ein Skeptiker sich angeschaut hat und zu seiner Erwartung, zum Glauben gekommen ist. Ja, da gibt es witzige Stories von Leuten, die beweisen wollten, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, und dann beschäftigen sich damit und am Ende sind sie gläubig. Ja, Glaube hat Gründe. Oder die Zuverlässigkeit des Wortes, von dem wir jetzt schon einige Passagen gelesen haben. Oder zum Beispiel sowas wie, was ein C.S. Lewis oder ein Timothy Keller immer wieder zeigen, dass der Glaube letzten Endes eine bessere Erklärung der Welt liefern. Besser als jede andere Weltanschauung, die wir kennen. Ja, ich mache es hier nur kurz. Aber Glauben hat Gründe. Der Glaube lässt sich durchdringen und begreifen. Glaube ist begründetes Vertrauen. Aber Glaube ist noch etwas anderes. Glaube ist nämlich, und das ist auch mega spannend, sehr interessant in diesem Text, Glaube ist nämlich, kann man sagen, eine geistliche Sehfähigkeit. Durch Glauben können wir quasi, so macht der Text hier deutlich, geistlich sehen. Wir haben quasi eine geistliche Fähigkeit, die Realität, wie sie wirklich ist, die Realität Gottes und die Dinge Gottes zu sehen. Wir sehen das zum Beispiel, wenn man in den Text schaut, im Vers 7, wo es über Noah heißt: Noah gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, was noch nicht zu sehen war. Womit gesagt wird, Noah konnte in dem Glauben, durch seinen Glauben, mehr sehen als die Leute in seiner damaligen Zeit. Durch den Glauben. Oder über die Gläubigen des Alten Testaments, diese Glaubensverfahren insgesamt, heißt es, durch ihren Glauben sahen sie das, was ihnen zugesagt war vom Walten. Oder über Isaak. Er segnete seinen Sohn Jakob im Glauben, und dann heißt es, im Blick auf das, was kommen würde. Oder Mose, über ihn heißt es, dass er dem Pharao nicht diente und bereit war zu leiden. Warum? Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Glauben ist eine geistliche Sehfähigkeit. Durch Glauben können wir geistlich sehen. Glaube ist, wenn man so sagen will, ja, der sechste Sinn, den Gläubige haben. Ja? So wie wir mit unseren Händen Dinge greifen, mit unserem Auge Dinge sehen, mit unserer Nase Dinge riechen, mit unserem Mund Dinge schmecken können. Ja, so können wir auch durch den Glauben die Realität Gottes, die Realität der Welt, die Realität des Reiches Gottes sehen, fassen und erkennen. Und ein gutes Beispiel, das das illustriert, deutlich macht, ist eine Begebenheit, die Corrie ten Boom erzählt. Corrie ten Boom, ich sage es gleich, Corrie ten Boom, wer kennt Corrie ten Boom? Einige, super. Corrie ten Boom war eine christliche Glaubensheldin, könnte man sagen, die ihr Zeugnis geteilt hat und KZ-Überlebende war. Aufgrund ihres Glaubens ist sie ins KZ gekommen, aber hat überlebt. Und sie erzählt, eine holländische Frau ist sie, dass sie einmal bei einer Begebenheit auf einem Schiff war, unterwegs, auf einem Boot. Und auf dieser Fahrt wieder war es sehr nebelig. Ja, es war so nebelig, dass man gar nichts mehr sehen konnte, nicht mal die eigene Hand. Ja, alle auf dem Boot, die Corrie ten Boom nicht, alle, die ganze Besatzung und selbst der Kapitän nicht. Man konnte nichts sehen. Und dann heißt es, dass es aber dann plötzlich ein Lichtsignal gab, ein Lichtsignal von einem anderen Boot, das ebenso auf dem Wasser war. Und das Interessante, was sie dann sagt, ist, obwohl also alle auf diesem Boot mit ihren eigenen Augen auf diesem Wasser, auf diesem Nebel, nicht sehen konnten, von wo das Boot kommt und was für ein Boot das genau ist, konnten sie es doch sehen, wie? Durch den Radar. Durch den Radar, wo das Lichtsignal deutlich gemacht wurde. Und so sagt Corrie ten Boom letztlich Folgendes über den Glauben. Sie sagt, ebenso ist der Glaube der Radar der Realitäten durch Wolken hindurch, oder man könnte sagen, durch den Nebel hindurch sieht. Unser Glaube nimmt wahr, was gegenwärtig und real ist. Unsere Sinne nehmen nur das wahr, was dreidimensional begrenzt ist und von unserem Verstand erfasst werden kann. Glaube sieht mehr. Der Glaube sieht mehr. Schaut, wir haben einen Verstand bekommen. Wir haben unsere Sinne bekommen und die sind gut und die sollen wir gebrauchen. Aber dieser Verstand und diese Sinne, die wir haben, führen uns nur so weit. Wenn wir nur auf unseren Verstand schauen, der gut ist, den wir von Gott bekommen haben, und wir kennen das, ich kenne es in meinem eigenen Leben, dann sehen wir die Sorgen und die Herausforderungen, den großen Berg und können nicht mehr, sind verzweifelt. Weil logisch betrachtet ist diese eine Herausforderung, die mir vor Augen ist, nicht zu schaffen. Aber Corrie ten Boom sagt, und was der Hebräerbriefschreiber uns letztlich sagen will, durch den Glauben können wir mehr sehen. Nämlich durch den Nebel hindurch. Durch den Nebel der Sorgen. Durch den Nebel der Herausforderungen. Durch den Nebel der Kämpfe. Durch den Nebel der Zweifel. Durch den Glauben sehen wir mehr. Es gibt, ist es, ich glaube, das zweite, wie heißt es nochmal? Auf dem zweiten sieht man besser. Ja, geistlich, christlich gesagt könnte man sagen, durch den Glauben sieht man besser. Was tun wir, wenn alles zusammenzubrechen scheint? Was tun wir, wenn wir voller Herausforderungen sind? Was tun wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Corrie ten Boom lädt uns ein. Der Autor des Hebräerbriefschreibers lädt uns ein. Benutzt die Augen, die geistlichen Augen, die ihr bekommen habt. Denn da könnt ihr sehen, der Gott des Universums ist bei euch. Er ist auf eurer Seite. Und es gibt nichts, was ihr zu tragen habt, wo er nicht bei euch ist. Und wo ihr überfordert sein müsst, denn keine Last, die wir tragen, ist zu schwer. Das ist eine Verheißung und Gott erfüllt seine Verheißung. Und Gott ist gut. Wo wissen wir das? Weil er sein Leben dafür gegeben hat. Weil Jesus sein Leben gegeben hat. Und wie sehen wir das? Wie können wir das glauben? Wie können wir uns daran erinnern? Durch den Glauben. Durch unsere geistlichen Augen. Also, was ist Glaube? Glaube ist begründetes Vertrauen. Glaube ist geistliches Sehen, eine geistliche Sehfähigkeit. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war ein bisschen lang, der zweite Punkt und der letzte Punkt wird ein bisschen kürzer. Was ist Glauben noch? Beziehungsweise wir kommen zum zweiten Punkt. Was tut Glaube noch? Oder was ist Glaube noch? Glaube ist allein die Basis dessen, wie wir bei Gott Annahme finden. Der Glaube allein begründet unsere Annahme bei Gott. Das ist der zweite Punkt. Folgendes lesen wir nämlich, wenn wir weiterlesen über den Glauben. In Vers 2 heißt es, aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Ja, andere Übersetzungen sagen hier, sie haben ein Zeugnis bekommen. Also sie wurden von Gott anerkannt. Sie haben ein Urteil von Gott bekommen. Und wir sehen das auch hier bei den Gläubigen des Alten Testaments. Zum Beispiel bei Abel heißt es in Vers 4. Abel wurde durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen. Über Henoch heißt es, dass er aufgrund seines Glaubens, dass Gott Wohlgefallen oder Freude an ihm hatte. Oder über Noah heißt es, dass er durch den Glauben Erbe der Gerechtigkeit wurde. Oder Vers 39, an den alten Glaubensvorfahren hatte Gott Freude aufgrund ihres Glaubens. Oder andere übersetzen, sie haben ein Zeugnis, ein gutes Zeugnis von ihm bekommen aufgrund ihres Glaubens. Der Glaube allein ist die Basis unsere Annahme, unsere Anerkennung oder theologisch richtiger gesagt, unsere Rechtfertigung. Durch den Glauben allein werden wir gerechtfertigt von Gott angenommen. Und das ist was wir alle wissen, was wir alle glauben. Ja, das gehört zum Einmaleins, zu den Grundlagen unseres Glaubens. Ich meine, wir sind Protestanten. Ja, wir gehören zum evangelischen Zweig der christlichen Kirche. Das gehört zu unseren Basics. Ja, das feiern wir regelmäßig am Reformationstag. Das glauben wir, oder? Eigentlich. Denn wir glauben das häufig, und ich sag's euch, ich glaube das häufig, theoretisch auf Papier, aber in der Praxis sieht es dann anders aus. In der Praxis suchen wir unsere Rechtfertigung, unsere Anerkennung, unsere Annahme von woanders. Zum Beispiel suchen wir Anerkennung, Annahme bei den Menschen. Bei unseren Kollegen, bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn, bei unserem Partner, bei wem auch immer. Wir fürchten manchmal Menschen mehr als Gott. Aber wir sagen, bekennen mit dem Mund, Anerkennung, Rechtfertigung durch Gott allein. Oder wir wollen uns rechtfertigen, uns selbst, Annahme, Wert uns annehmen, durch das, was wir tun, durch unsere Leistung. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo wir alle performen müssen, Tag für Tag. Kannst du was, bist du was. Und wir stehen alle unter Druck. Und so passiert das schnell, dass wir uns definieren über das, was wir tun, über unsere Bildung, über unser Geld, über das, was wir schaffen oder irgendwelche äußerlichen Merkmale, die uns ausmachen. Oder, was wir sicherlich nicht tun, nur ich wahrscheinlich, unbewusst, wir heben uns über andere. Wir schauen auf diese böse Welt da draußen, auf unser nichtchristliches Umfeld und wir merken es gar nicht, wir überheben uns und denken, dass wir etwas Besseres sind. Wir wollen das gar nicht. Oder vielleicht noch ein letztes. Es kann sein, dass wir das alles gar nicht tun, aber eine Sache, die auch noch damit zu tun hat, wo wir auch deutlich machen, dass wir eigentlich in der Praxis nicht wirklich glauben, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt sind, angenommen sind, ist, wenn wir ständig mit Minderwert zu tun haben, mit Minderwert kämpfen. Ich bin nicht genug, ich kann nicht genug, ich bin nicht so, ich muss mich da nicht vergleichen. All das sind Beispiele, die zeigen, dass wir theoretisch glauben, dass wir allein durch Glauben angenommen sind. Aber in der Praxis suchen wir unsere Annahme, unsere Anerkennung woanders. Aber es bleibt der Glaube, das macht uns der Hebräerbriefschreiber deutlich, der Glaube, der uns Rechtfertigung bringt, der Glaube, der uns Annahme bringt. Also wenn du ständig dich vor Menschen rechtfertigen willst, Rechtfertigung, Anerkennung vor Menschen suchst, dann erinnere dich, Gott allein ist es, der Anerkennung bringt. Wenn du dich ständig definieren musst über das, was du tust, dann ist es allein der Glaube, der dir Anerkennung bringt. Wenn du selbstgerecht bist manchmal, wie manch ein Pharisäer, dann erinnere dich, wer sind wir? Dann werde demütig. Es ist nicht das, wer du bist und was du besser kannst oder was, sondern allein der Glaube, der dich rechtfertigt. Und wenn du damit kämpfst, mit Gefühlen, dass du nicht reichst, dass du nicht genug bist, dann erinnere dich, du bist geliebt. Du bist angenommen von dem Gott des Universums höchstpersönlich. Wessen Meinung zählt mehr? Es ist der Glaube, der uns annimmt von Gott. Nichts anderes. Wir kommen zum letzten Punkt. Beziehungsweise noch ein gutes Zitat, das muss man sich merken, macht euch ein Foto davon, ich finde das super, von Tim Keller. Er sagt Folgendes: In uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals gedacht haben. Und man könnte hinzufügen, wir sind schwächer, wir sind kaputter, wir gebrochener, als wir jemals gedacht haben. Aber, und hier kommt die gute Nachricht des Evangeliums, aber in Christus sind wir geliebter, oder man könnte sagen, angenommener, wertvoller, anerkannter, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Der Glaube nimmt uns an, macht uns annehmbar bei Gott, nichts anderes. Letzter Punkt, was Glaube tut. Und dann kommen wir zum Schluss. Was Glaube tut. Wir haben jetzt einiges uns angeschaut. Der Glaube ist ein gegründetes Glauben, gegründetes Vertrauen, geistliches Sehen und alleine die Basis, wo wir Anerkennung bei Gott finden. Wir sind aber noch nicht zu Ende. Das ist sozusagen das, was uns Hebräer 11 sagt. Wir haben noch ein paar Verse aus Kapitel 12. Und Folgendes lesen wir dort. Wir lesen dort Folgendes. Da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Was uns hier kurz gesagt wird, ist Folgendes. Wenn man sich Hebräer 11 durchliest, dann wird von den verschiedenen Glaubensvorfahren aus dem Alten Testament erzählt. Und was uns gesagt werden will hier an dieser Stelle ist, wir sehen dort nicht nur Menschen, die ein gutes Zeugnis von Gott bekommen haben, von Gott anerkannt wurden, wodurch? Durch ihren Glauben. Sondern sie selber sind zu Zeugen für uns geworden. Vorbilder, an denen wir sehen können, was es heißt zu glauben, geistlich zu sehen, an denen wir uns orientieren können auf diesem Glaubensweg, der manchmal sehr lang ist und herausfordernd ist. Ja. Und was der Autor uns sagen will, ist hier das, was hier rot markiert ist. Wir sollen, wenn wir unter anderem auf diese Glaubensbilder schauen, durchhalten, bis zum Ende durchhalten. Das Wort, was hier benutzt wird, das Wort Hypomone meint ein geduldiges Ausharren. Was tut also Glaube? Glaube hart geduldig aus. Glaube hart geduldig aus. Ich weiß nicht, was ihr über Geduld denkt. Ich habe früher mal gedacht, dass ich geduldig bin. Und jetzt habe ich Kinder, 3 Stück. Und ich weiß, ich bin nicht geduldig. Ja, ihr kennt das. Ja, Alex weiß es jetzt auch. Mit 3 Söhnen. Kommt noch. Geduld, so habe ich immer gedacht. Geduld ist dieses Gefühl, erhaben zu sein über diese Dinge. Ruhig zu bleiben, wenn der Sturm tobt. So ein bisschen stoisch, wie man sagt. Und einfach entspannt zu sein, habe ich gedacht. Das ist Geduld. Ja, wahre Geduld ist, man ist so unerschrocken und überhaben über alle Dinge. Aber das ist nicht biblische Geduld. Die Bibel redet ja viel von Geduld, dass wir geduldig sein sollen, dass wir geduldig glauben sollen, dass wir hier geduldig ausharren sollen. Aber was meint das eigentlich? Kurz gesagt, Geduld, geduldiges Glauben, Geduld im biblischen Sinne, ist eine Eigenschaft eines Soldaten. Das Wort, was hier benutzt wird, ist ein Wort, was im Zusammenhang von Soldaten und Kriegern verwendet wird. Es gibt bei den Griechen in der römischen Armee die sogenannte Phalanx. Die Phalanx ist eine bestimmte Schlachtformation, die diese griechischen Soldaten hatten. Und man sieht es hier so ein bisschen. Dort haben die Soldaten haben ihre Schilder, die sie aneinander reihen und ein Speer, ja, den sie an der Hand halten. Ja, dieser Speer ist so bis zu 2 bis 7 Meter lang. Und an diesem Speer, am Ende, ist eine Spitze, eine Bronzespitze, die ein Gewicht hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn man in der Formation dieser Phalanx-Position steht, die Schilder ausgerichtet, oben, unten und den Speer haltend, wie anstrengend das sein muss. Ja, und das Schlimme ist, und das Tragische, was wichtig ist in dieser Position, in Kämpfen ist, diese Position muss gehalten werden. Ja, wenn eine Person aufhört, diese Position zu halten, kann es den eigenen Tod und die Niederlage bedeuten. Also ist es die Aufgabe der Soldaten, geduldig auszuharren, mit dem Speer in der Hand, mit diesem schweren Stück, das bis zu 7 Meter lang sein kann. Sie sollen geduldig ausharren. Das ist das Wort, was hier benutzt wird. Geduld im biblischen Sinne ist nicht, sich schmerzlos zu geben, gar auf geistlich zu machen und sich unberührt zu lassen von den Dingen. Sondern Glauben, geduldiges Glauben, tut manchmal weh. Glauben hat manchmal mit Kampf zu tun. Und es ist schwer. Und geduldig sein heißt nicht, dass wir so tun, als wäre nichts, sondern es bedeutet einfach, dass wir die Position halten. Geduldig ausharren. Das bedeutet Glauben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen gerade schlecht, herausfordernd und es tut weh, was uns der Hebräerbriefschreiber sagte, sei geduldig. Und das heißt nicht, dass die Schmerzen weggehen werden, die Herausforderungen, die Kämpfe, die Sorgen. Wir haben tatsächlich nicht unbedingt eine Verheißung, dass unser Glaubensleben immer einfach sein wird. Aber wir sind aufgefordert, gerufen, auszuharren, geduldig auszuharren. Aber, und das ist unser letzter Punkt, wir sollen nicht nur geduldig ausharren. Glaube tut nicht nur geduldig ausharren. Glaube schaut auf das Ziel, auf Jesus. Folgendes heißt es zum Schluss für diesen Vers heute. Wir harren nicht nur aus, sondern wir tun Folgendes. Wir schauen auf das Vorbild, das Ziel schlecht ist. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängig ist. Er war bereit, für den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Glaube schaut auf das Vorbild schlechthin, auf Jesus. Jesus hat mit wahrer Geduld, mit wahrem geduldigen Ausharren unsere Schande, unseren Scham, unsere Schuld getragen an das Kreuz. Er hat das mitgenommen, mit in den Tod. Warum? Warum hat er das getan? Damit wir frei von Scham, frei von Schande und frei von unserer Schuld und frei von unserer Sünde sind. Er hat das alles in den Tod genommen und er ist von den Toten auferstanden, damit wir einmal keine Sorgen mehr, keine Lasten haben. Und damit wir heute schon jetzt in dieser Beziehung mit ihm Leben haben. Festhalten an ihm. Das tut Jesus. Er hat geduldig ausgeharrt. Und an ihm haben wir ein Vorbild. Ein Vorbild. Jesus hat Kämpfe erlebt. Jesus hatte Sorgen. Und Jesus hatte Momente des Verzweifelns, als er im Garten Gethsemane ist. Er hat jede Form von Versuchung in dieser Welt erlebt. Er hat Widerstand erlebt. Er hat Ablehnung erlebt. Er hat all das überlebt, aber er hat diese Welt überwunden. Und noch besser, in Jesus haben wir nicht nur irgendwie so einen Superhelden, der ganz weit weg ist, sondern die Bibel macht uns deutlich, und der Hebräerbriefschreiber macht es deutlich, in Jesus haben wir ein Vorbild, der uns nah ist, der Mitleid mit uns hat. Weil er alles, was diese Welt, alles, was diese gefallene Welt zu bieten hat, hat Jesus durchlebt. Und er hat Mitleid mit uns und er fühlt mit uns mit. Und er ruft uns an, auf, ihr werdet alles vergessen, was ich gesagt habe. Er wird euch eine Sache merken. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Benutzt eure geistlichen Augen, eure geistliche Sehfähigkeit, um auf Jesus zu blicken, das Ziel. Jesus ist das Ziel. Und bei Jesus sehen wir ein Vorbild, dem wir folgen, der uns einlädt in das Leben mit ihm. Ich komme zum Schluss. Florence Chadwick hat nach einiger Zeit vergangen ist, wurde sie wieder gefragt mit Bezug auf ihr Versagen. Und sie sagt Folgendes dann. Ich will mir nicht rausreden, aber hätte ich die Küste sehen können, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Dann hätte ich es vielleicht geschafft. An einem Tag machte sie sich auf und schwamm die Strecke wieder, diesmal nicht an einem lebendigen Tag, sondern an einem klaren Tag mit dem Ziel vor Augen. Und sie schwamm und schwamm und erreichte ihr Ziel. Und sie erreichte sogar einen Weltrekord. Schaut, wir haben das Ziel vor Augen, Jesus, das Leben bei ihm. Und wenn ihr euch eins merkt, dann schaut auf ihn. Schaut auf ihn. Glaubt an Jesus. Vertraut ihm. Blickt auf ihn und hart geduldig aus. Ich bete. Vater, das ist unser Gebet. Hilf uns, neu glauben zu lernen. Hilf uns, neu vertrauen zu lernen und die Gründe des Glaubens neu zu erfassen. Hilf uns, klarer zu sehen, deutlicher zu sehen, geistlich zu sehen auf dich, Jesus. Und schenk uns, dass wir die Kraft haben, auszuharren, auch wenn das manchmal mit Kämpfen und Schmerz verbunden sind. Und hilf uns, Jesus, auf dich zu blicken, auf dich allein und bei dir allein unser Wohl, unsere Anerkennung, unser Recht zu suchen. Amen.